ältesten Evangelien, die wir haben, und habe versucht, deutlich zu machen, es geht um Jesus. Und deswegen möchte ich heute gerne den Abschluss machen. Und der Abschluss möchte ich überschreiben mit Jesus macht den Unterschied. Und wir lesen zunächst mal den Text und dann werde ich auch noch erklären, warum das in zweiter Hinsicht eine spezielle Predigt ist. Ich beginne bei der Erfahrung der Auferstehung, wie sie im Markus-Evangelium berichtet wird. Markus 16, Vers 6. Da kommen die Frauen zum Grab und ihnen begegnet ein Engel. Und der sagt zu ihnen, ihr braucht nicht zu erschrecken, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hatte. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemandem etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichteten ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Danach erschien er 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Jesus macht den Unterschied. Einer der Gründe, warum wir beschlossen haben, durchs Markus-Evangelium zu gehen und das mir so wichtig war, das ganze Markus-Evangelium mal durchzupredigen, ist nicht, weil ich zeigen wollte, dass das funktioniert, sondern weil wir gesagt haben als Gemeinde, wenn jemand zu uns in die Gemeinde kommt, dann soll er erkennen, bei uns geht's um Jesus. Er steht im Zentrum. Er ist wichtig. Er hat Bedeutung für unser Leben. Und das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man in eine Kirche geht, dass man merkt, es geht um Jesus. Sondern wir wollen als Gemeinde ganz bewusst sagen, wir lieben Jesus und das soll in unseren Gottesdiensten zum Ausdruck kommen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen ganz bewusst mal das Markus-Evangelium durchgehen. Jetzt sind wir am Ende vom Markus-Evangelium angelangt und mein Wunsch war immer wieder, euch zu zeigen, wer dieser Jesus ist. Und ich habe von Anfang an gesagt, dieses Buch fordert uns zu Entscheidungen heraus. Fordert uns dazu heraus, nachzudenken, wer ist Jesus für mich? Nicht nur zu überlegen, war er ein guter Mensch, war er ein Vorbild, sondern ist er das, was er wirklich sagt? Ist er das wirklich, was er sagt? So muss ich es formulieren. Und die Predigt heute ist deswegen ein bisschen speziell, weil es das Ende ist von dieser Predigtreihe, aber auch, weil der Text wahrscheinlich gar nicht original Markus-Evangelium ist. Zumindest zu einem großen Teil. Wenn ihr in eure Bibelübersetzung reinschaut, in den meisten modernen Bibelübersetzungen ist das auch erklärt, da liest man, dass die Verse 9 bis 20 der sogenannte lange sekundäre Markus-Schluss ist und in den ältesten Handschriften nicht vorhanden ist. Und ich habe mir gedacht, ich will trotzdem über diesen Text predigen, weil er steht ja dann irgendwie auch in unseren Bibeln und wir müssen damit umgehen. Und es ist sicher eine gute Gelegenheit, einfach auch mal zu erklären, wie das denn funktioniert mit unseren Bibeln. Unsere Bibeln, die beruhen ja nicht auf einer einzigen Handschrift, sondern die Übersetzungen, die wir haben, die ergeben sich aus einer ganzen Masse von Handschriften, insgesamt circa 25.000 Handschriften oder Handschriftenfragmente, die man sammelt, vergleicht, wo es eigene Textforscher gibt, das machen nicht nur Theologen, wo man seit vielen Jahrzehnten, ich will schon was sagen, seit Hunderten von Jahren, ganz so stimmt's wahrscheinlich nicht, aber seit mehreren hundert Jahren, versucht zu bewerten und sich zu fragen, was ist das Original Markus-Evangelium? Was ist das Original Johannes-Evangelium? Wir haben, diese Handschriften werden bewertet nach Alter, nach Qualität. Die Leute, die sich damit befassen, die können das fließend lesen. Ich kann es auch fließend lesen, aber nicht fließend übersetzen. Ich habe zwar Griechisch gelernt und relativ gut abgeschnitten, aber man merkt dann doch einfach, wenn man nicht jeden Tag da in der Übersetzungsarbeit drin ist, dann braucht man Hilfsmittel. Und das ist ja Altgriechisch, das ist ja kein Griechisch, was man im Griechenlandurlaub reden könnte. Aber und die meisten Wissenschaftler, ihr könnt es gerne mal nachschlagen, auf Wikipedia im Englischen habe ich gesehen, gibt es auch einen guten Artikel zu Markus 16. Die meisten Wissenschaftler, die meisten Kommentare sagen eigentlich, wahrscheinlich endet das Markus-Evangelium mit Markus 16, Vers 8. Ich bin mir sicher, ihr wisst nicht mehr, wie der Vers lautet. Ich rufe ihn euch nochmal in Erinnerung. Zitternd vor Furcht und Entsetzen verließen die Frauen das Grab und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie niemand etwas von dem erzählten, was sie erlebt hatten. Wow, das ist ein Ende. Es ist ein gutes Ende. Nach meiner Meinung. Warum ist das ein gutes Ende? Weil es uns zeigt, dass die Auferstehung nicht normal ist. Darüber habe ich letzten Sonntag gepredigt. Es ist einfach nicht normal, dass jemand von den Toten aufersteht. Und niemand hat damals damit gerechnet, obwohl Jesus das angekündigt hat. Saß keiner vor dem Grab mit Frühstück und hat gesagt, Jesus, wir warten auf dich. Niemand hat damit gerechnet. Und es ist auch ganz, ganz typisch für die Auferstehungsberichte im Neuen Testament, dass zunächst mal die Leute das einfach nicht glauben. Und deswegen kann es gut sein, dass Markus dieses Evangelium so enden lassen wollte. Denn dieses Ende, das ruft nach einer Fortsetzung. Es ist auch nicht so, dass die Frauen für immer geschwiegen haben. Das habe ich auch letzten Sonntag schon gesagt. Schlicht und einfach deswegen, weil wir es ja da lesen. Ich meine, wenn sie für immer geschwiegen hätten und nur Angst gehabt hätten, dann wüssten wir nicht, dass sie Angst gehabt hätten und geschwiegen haben im ersten Moment. Also dieses Ende ruft nach einer Fortsetzung. Und es sagt eigentlich, dass es nicht das Ende ist. Und dementsprechend scheinen schon im zweiten Jahrhundert nach Christus, so früh ist dieser lange Schluss bezeugt, scheinen die Leute angefangen zu sagen zu haben, das braucht ein anderes Ende, es braucht eine Fortsetzung. Und deswegen mein erster Punkt heute Morgen, die Fortsetzung beginnt. Und ich glaube, das ist der Wert dieses Schlusses. Vieles, was in diesem Schluss drinsteht, in Vers 9 bis 20, findet man in ähnlicher Weise, nicht unbedingt in identischer Weise, auch in den anderen Evangelien. Dass Jesus zum Beispiel Maria von Magdala erschienen ist. Dass Jesus den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus begegnet ist. Aber es gibt trotzdem Widersprüche und auch Spannungen zu dem, was an anderer Stelle steht. Und deswegen sagen die meisten, es gibt sogar viele Kommentare zum Markus-Evangelium, ich lese ja immer noch, was andere zum Markus-Evangelium geschrieben haben, die enden bei Markus 16, Vers 8. Die erklären gar nicht mehr Vers 9 bis 20. Ich versuche es trotzdem heute Morgen, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, das Markus-Evangelium schreit nach einer Fortsetzung. Und es zeigt uns, wie Jesus den Unterschied macht und wie die Fortsetzung ausgesehen hat. Denn das, was dort steht, ist ja grundlegend zutreffend und nicht falsch. Aber wie gesagt, eigentlich ist es ein guter Schluss, weil wir merken, die Auferstehung ist nicht normal. Und wenn Christen als nicht normal bezeichnet werden, dann hoffentlich deswegen, weil sie Gott mehr zutrauen als der normale Mensch. Weil sie eine Hoffnung haben, die nicht normal ist. Weil sie den Mut haben, einen Mut haben, der nicht normal ist. Weil sie einen Lebensstil haben, der eine Liebe aufzeigt, die nicht normal ist. In dem Sinn wünsche ich mir, dass wir nicht normal sind. Wenn die Leute sagen, die spinnen, weil die alte Lieder singen und komische Übersetzungen lesen, dann finde ich, ist das eher komisch. Dann würde ich mich nicht dafür einsetzen. Aber irgendwie ist das, was mit Jesus geschehen ist, eben nicht normal. Die Fortsetzung beginnt und wie kann denn die Fortsetzung aussehen oder wie hat die Fortsetzung damals ausgesehen? Wir werden mal durch das Evangelium, durch diese Verse durchgehen und ich werde einige Punkte betonen. Mein zweiter Punkt heute Morgen lautet, die Begegnung mit Jesus verändert. Es ist eben nicht so, dass der Besuch im leeren Grab die Leute zum Glauben an Jesus gebracht hat. Es ist auch nicht so, dass die Erzählung vom leeren Grab automatisch zum Glauben geführt haben, sondern es ist die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, die verändert hat. Wir lesen es hier in diesem Text. Nach seiner Auferstehung am frühen Morgen des ersten Wochentages erschien Jesus zuerst Maria aus Magdala, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Sie ging zu denen, die mit ihm zusammen gewesen waren und die nun weinten und trauerten und berichtete ihnen, dass er lebe und dass sie ihn gesehen habe. Doch sie glaubten ihr nicht. Man merkt, diese Frauen, Maria war auch eine dieser Frauen, die beim Grab waren und Angst hatte, die Fragen hatte. Bei dieser Frau verändert sich was, weil sie dem Auferstandenen selbst begegnet. Aber sie kann das nicht duplizieren. Sie kann das nicht bei den anderen Jüngern bewirken, indem sie von ihrer Erfahrung berichtet. Dass sie berichtet, das ist wichtig, das hatte ja der Engel auch aufgetragen. Aber es ist so wichtig, dass wir das sehen. Es ist die Begegnung mit Jesus, die es verändert hat. Danach erschien Jesus 2 von ihnen in einer anderen Gestalt, als sie zu einem Ort auf dem Land unterwegs waren. Sie kehrten zurück und berichteten es den anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Wenn man das auf die Geschichte der Jünger von Emmaus beziehen möchte, ist das in Bezug auf Lukas 24, wo 2 Jünger nach Emmaus gehen und Jesus zunächst mal nicht erkennen als den Auferstandenen und erst dann, wenn sie mit ihm essen, erkennen sie ihn. Deswegen die andere Gestalt. Was ein bisschen schwierig ist, ist das mit dem doch auch ihnen glaubten sie nicht. Das wird eigentlich in Lukas 24 ein bisschen anders berichtet. Sie können gar nicht ausreden, sondern die Jünger sagen, der Herr ist auferstanden und Petrus erschienen. Also sie kriegen eigentlich schon die Auferstehungsbotschaft dort. Aber was korrekt ist, ist, dass er ihnen erschienen ist und dass das bei ihnen etwas verändert hat. Dass sie auf einmal glauben konnten. Und wie Lukas Evangelium berichtet, auch bei Petrus war es so. Die Begegnung mit Jesus, dem Auferstandenen, hat ihn zum Glauben gebracht. Die Begegnung mit Jesus verändert Menschen. Schließlich erschien er den 11, während sie bei Tisch waren. Er hielt ihnen ihren Unglauben und ihre Uneinsichtigkeit vor und wies sie zurecht, weil sie denen nicht hatten glauben wollen, die ihn nach seiner Auferstehung gesehen hatten. Ich glaube, das, was hier steht, das kann jeder gut nachvollziehen, der das ganze Markus-Evangelium gelesen hat. Markus, so erklärt er die kirchengeschichtliche Tradition, war der Übersetzer von Petrus. Und wenn die Jünger, die 12 Jünger, mit einem geglänzt haben, dann war es mit ihrer Unfähigkeit zu verstehen, was Jesus wirklich will. 3-mal hat er ihnen erklärt, ich gehe nach Jerusalem, ich werde sterben, ich werde auferstehen. Er hat sogar vom Anspucken geredet, vom Verhaftetwerden, vom Auslachen, von der Ablehnung. Und sie standen am Ende immer noch da und haben es nicht begriffen. Sie sitzen im Kämmerlein und trauern und weinen. Aber auch bei ihnen ist es die Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Wir haben das aber auch durch das ganze Markus-Evangelium hindurch gesehen. Dort, wo Jesus in das Leben eines Menschen gekommen ist, hat er das Leben verändert. Hier wird Maria von Magdala, vorhin haben wir das gelesen, wird beschrieben als eine, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Ja, das ist so, dass das Neue Testament uns ermutigt, mit einer unsichtbaren Wirklichkeit zu rechnen. Und vielleicht ist es komisch für uns. Aber vielleicht ist es nicht normal in unserer Gesellschaft. Wobei ich glaube, es ist immer normaler, dass man wieder daran glaubt, dass es übernatürliche Wesen gibt. Das Spezielle im Neuen Testament, das es uns erklärt, es gibt Mächte, die auf der Seite Gottes stehen und die uns zum Segen werden, wie zum Beispiel Engel. Und es gibt Mächte, die auf der Gegnerseite Gottes stehen, auf der Seite des Teufels und die Menschen zerstören. Und immer wenn Jesus auf den Plan getreten ist, dann hat er Menschen befreit, Menschen geholfen. Er hat sie freigemacht von diesen selbstzerstörerischen Kräften. Freigemacht und er hat ihnen eine Freiheit gegeben, die sie sich selbst nicht geben konnten. Jesus verändert Menschen. Das sehen wir durch das Markus-Evangelium hindurch. Ich erinnere mich an die Geschichte von dem einen, der in den Gräbern sitzt und sich selbst geschlagen hat und Tag und Nacht geschrien hat. Und dem Jesus geholfen hat und der danach gesund weggegangen ist. Und so gäbe es viele Menschen, die wir aus dem Markus-Evangelium aufzählen könnten, die durch die Begegnung mit Jesus verändert wurden. Und das Entscheidende ist doch die Frage bei uns, wo begegnen wir Jesus? Auch für uns kann Christsein nicht einfach darin bestehen, dass wir Sätze wiederholen, die der Pastor gesagt hat oder die irgendjemand für das Christentum festgelegt hat. Sondern wir haben gemerkt, Jesus ist der lebendige Gott. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Daran lässt das Neue Testament keinen Zweifel. Niemand führt seinen Leichnam vor. Niemand kann den Gegenbeweis führen, sondern wir lesen immer wieder von Begegnungen mit dem Auferstandenen. Und wenn wir eine Sehnsucht danach haben, zu verstehen, wer Jesus ist, dann sind wir nicht nur, dann bietet sich uns nicht nur die Möglichkeit, die Bibel zu lesen, sondern auch im Gebet direkt zu ihm zu reden und zu sagen, Jesus, ich möchte dir begegnen. Ich studiere schon lange Theologie. Ich weiß gar nicht, wann habe ich angefangen mit meinem Theologiestudium? 96 habe ich Abi gemacht, 97 Zivildienst, 98 habe ich angefangen mit dem Theologiestudium und inzwischen sitze ich an meiner Doktorarbeit. Und es gibt für mich viele Gründe, der Bibel zu vertrauen. Es gibt für mich viele Argumente, die für die Auferstehung Jesu sprechen. Es gibt viele schwierige Fragen, wo ich schätze, dass ich mich rational damit auseinandersetzen kann. Aber nichts von dieser rationalen Auseinandersetzung ersetzt das, was Gott mir in meinen persönlichen Begegnungen mit ihm schenkt. Der Grund, warum ich hier vorne stehe und Pastor bin, ist nicht, weil ihr mich dafür bezahlt, sondern weil ich Jesus begegnet bin. Der Grund, warum ich Pastor geworden bin, ist nicht, weil meine Eltern mir irgendwann von Jesus erzählt haben und ich es nie gelernt habe, mich zu emanzipieren. Im Gegenteil. Ich habe meine eigene Entscheidung für Jesus getroffen, weil er mir begegnet ist. Weil ich gemerkt habe, es gibt mehr als das, was ich sehen und anfassen kann. Deborah hat es vorhin gesagt, ich habe Jesus noch nie gesehen. Ich habe Jesus noch nie mit meinen Augen gesehen. Natürlich nicht. Nein, ich habe ihn noch nie gesehen. Aber es gibt auch Augen des Herzens. Es gibt auch Nöte des Herzens, wo er Frieden schenken kann. Es gibt auch Fragen, die er beantworten kann. Mit rationalen Argumenten, aber manchmal auch einfach durch seine Gegenwart. Und dann lernt man manchmal auch Fragen auszuhalten, die gar nicht so einfach zu beantworten sind. Ich glaube gar nicht, dass mit Jesus alles gut wird. Aber ich glaube, dass es mit Jesus einen Unterschied macht, in dieser Welt unterwegs zu sein. Ich glaube, wir lügen die Leute an, wenn wir ihnen sagen, mit Jesus wird alles gut. Weil wir erleben in unserem Leben Herausforderungen. Leute, die uns zerstören wollen. Leute, die uns kritisieren und fertig machen, weil sie Freude dran haben. Leute, die uns das Leben schwer machen. Wir erleben es als Herausforderung, unsere Kinder zu erziehen. Wir erleben Grenzen in unserem Leben, wir als Eltern, oder? Manche Nächte sind nicht so, wie wir sie uns wünschen würden. Mit Jesus ist nicht einfach alles gut, aber mit Jesus ist alles anders. Und er macht einen Unterschied in dieser Welt. Auch wenn er nicht sichtbar ist, mit seiner Kraft verändert er Dinge. Und ich glaube, dass das Beste, was wir Zeugnis, was wir für Jesus sein können, ist, wenn wir uns von ihm verändern lassen. Dass wir ihm begegnen und ihm unsere Fragen hinlegen, unsere Erfolge und unsere Misserfolge, unser Scheitern und unseren Glanz. Und dass wir versuchen, uns von ihm verändern zu lassen. Und ich glaube, das ist das beste Zeugnis für eine Gemeinde, wenn Menschen dort Jesus begegnen und feststellen, irgendwas ist hier anders. Die Menschen sind anders. Ich will weitergehen. Der dritte Punkt, den ich heute Morgen machen möchte, ist, und da ist das ganze Neue Testament sich einig, und das kommt auch hier im Markus-Evangelium vor, der dritte Punkt ist, mehr Menschen sollen Jesus begegnen. Wenn die Begegnung mit Jesus verändert, dann müssen wir uns in Erinnerung rufen, dass Jesus uns den Auftrag gegeben hat, seine Botschaft in dieser Welt weiterzugeben. Mehr Menschen sollen Jesus begegnen. Das ist ein Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Das ist ein Auftrag, den wir persönlich haben und den wir miteinander leben. Und das verstecke ich auch gar nicht. Ich versuche nicht irgendwie Leute einzulullen und ihnen zu sagen, ich biete dir Lebenshilfe und will ihnen dann heimlich noch hier Jesus unterschieben. Sondern ich finde, das können wir ganz offen sagen. Ja, wir reden von Jesus. Auch bei den Holzbauwelten werden wir von Jesus erzählen. Auch unseren Kindern erzählen wir von Jesus. Weil wir davon überzeugt sind, dass wir das Beste, was wir haben, unseren Kindern nicht vorenthalten können. Und das Beste, was wir haben, ist Jesus. Das Beste, was wir haben, ist die gute Nachricht, dass Gott uns liebt, dass er für uns gestorben ist, dass er uns vergibt, dass Gott niemand ist, dem man ausweichen muss, dass Gott niemand ist, vor dem man nach Worten ringen muss, um sich zu rechtfertigen, sondern dass Gott jemand ist, zu dem ich kommen kann und sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben und ich merke einfach aus eigener Kraft, es ist nicht das Beste geworden. Und deswegen habe ich versucht, in der Predigt hier, in der Predigtreihe diese Definition des Evangeliums einzuführen, die nicht von mir stammt, deswegen steht es drunter. Ich bin ja gern für Copy und Paste und ich bin immer offen, von anderen zu lernen. Tim Keller ist ein Pastor aus New York, Stephen Beck ist ein Gemeindegründer aus Deutschland, der aber Kanadier, Amerikaner, Österreicher ist, glaube ich. Und er hat diesen Satz übersetzt, der von Tim Keller stammt. Und er heißt, in mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Ja, genau, das ist das Evangelium. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals hätte glauben können. Wer Jesus begegnet, der begegnet nicht nur seinen Glanzseiten, sondern auch seinen Schattenseiten. Wer Jesus begegnet, der wird merken, ups, da habe ich auch was verpasst. Jesus hat mal gesagt, du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem, was du hast. Du musst gar keine Abstriche machen, du sollst Gott lieben. Ich glaube, daran scheitern viele Menschen. Ich glaube, daran scheitert jeder. Weil wir von Natur aus eigentlich denken, ja, Gott muss doch mich lieben. Aber wir sollen Gott lieben. Ja, Gott liebt uns. Aber in seiner Liebe ist er auch wahr. In seiner Liebe legt er die Hand auch manchmal auf Dinge, die nicht gut sind in unserem Leben. Und das Evangelium heißt nicht, jetzt streng dich doch mal richtig an, sondern das Evangelium heißt, du musst dich mit deinen Schattenseiten nicht verstecken. Du darfst Vergebung annehmen. Du bist, weil du scheiterst, nicht von Gott ausgeschlossen, sondern du bist eingeladen, mit deinem Scheitern, mit deiner Sünde, mit deiner Schuld zu Gott zu kommen und Vergebung anzunehmen. Du darfst Gottes Kind werden. Du darfst sogar Vater zu ihm sagen. Und du sollst verstehen, in Christus bin ich geliebter, als ich jemals hätte hoffen können. Und ich glaube, diese beiden Seiten gehören zusammen. Diese beiden Seiten hat auch Jesus immer wieder gezeigt. Und es zeigt sich nicht zuletzt auch in diesem Text, obwohl er nicht ursprünglich von Markus stammt, merken wir, die Jünger, die die Hosen voll hatten, die sich nicht zu Jesus bekannt haben, die eigentlich mit Lauthals gesagt haben, Jesus, wir sind bereit für dich zu sterben. Jesus, wir sind bereit, dir mit dir in den Tod zu gehen, an deiner Seite zu bleiben. Von denen dann keine Spur mehr war am Kreuz. Die gescheitert sind mit ihren großartigen Vorsätzen. Diesen Jüngern gibt Jesus den Auftrag. Diesen Jüngern begegnet Jesus wieder neu. Diese Jünger machen sich an die Arbeit. Diesen Jüngern gibt Jesus die Zusage, dass sie auch mit übernatürlicher Kraft rechnen können. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Das, was Jesus selbst gemacht hat, Menschen aus der Macht des Teufels befreien, das dürfen auch seine Jünger tun. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Genau das passiert an Pfingsten mit dem Heiligen Geist. Und wir lesen all das, was hier steht im Neuen Testament. In den Texten danach, in der Apostelgeschichte wird es gezeigt, da werden Menschen von Dämonen freigemacht. Wenn sie Schlangen anfassen, wird ihnen das nicht schaden. In der Apostelgeschichte wird darauf berichtet, dass Paulus mal von einer giftigen Schlange gebissen wurde und dass alle gedacht haben, er stirbt. Und er hat überlebt. Am Ende wollten sie ihn als Gott anbeten und er nutzt als Gelegenheit, um von Jesus zu reden. Das Einzige, was in diesem Text jetzt von den Zusagen nicht im Neuen Testament zu finden ist, ist das mit dem tödlichen Gift trinken. Aber da gibt's Berichte aus dem 2. Jahrhundert. Deswegen habe ich das blau gemacht, um das deutlich zu machen, dass das nicht irgendwie durch das Neue Testament abgedeckt ist. Es ist natürlich pervers, vielleicht habt ihr das mal gehört, in Amerika gibt's Gemeinden, wo dann die Pastoren mit Giftschlangen rumrennen und ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist einer gestorben, weil er von der Schlange gebissen wurde. Das ist ja kein Wunder. Ich meine, das ist keine Aufforderung, hier einen Zirkus abzuhalten. Das ist ja pervers. Aber es ist die Ermutigung, mit Gottes übernatürlicher Kraft zu rechnen. Und wisst ihr, die erste Gemeinde hat ein spezielles Gebetsanliegen und ich finde, wir sollten das eigentlich viel mehr zu unserem Gebetsanliegen machen. Apostelgeschichte 4, Vers 30. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Dafür haben die gebetet. Darum haben die gerungen. Als Gemeinde. Das war ein Gebetsanliegen von der ersten Gemeinde. Und ich frage dich, ist das dein Gebetsanliegen für unsere Gemeinde? Ihr wisst, ich bin weit davon entfernt, allen Leuten Heilung zu versprechen. Ich bin weit davon entfernt zu sagen, mit Jesus wird alles gut. Aber ich glaube, mit Jesus wird auch das Leben mit einer Krankheit anders. Denn die Botschaft des Evangeliums hat eine Perspektive. Hat eine Perspektive für hier und jetzt und für die Zeit nach unserem Tod. Wir haben das kürzlich erlebt, dass Ruth Sacher gestorben ist. Ab und zu denke ich an sie und bin traurig. Sie war lange krank, sie hat an Krebs gelitten und Gott hat sie nicht geheilt. Aber für sie war Jesus im Leben und Sterben ein Trost und eine Hilfe und eine Ermutigung. Und ich glaube, mit Jesus, es macht einen Unterschied. Und trotz allem glaube ich, wir dürfen mutig mehr dafür beten, dass Gott auch in unserer Zeit Zeichen und Wunder tut. Warum eigentlich nicht? Weil wir FEG sind und keine Pfingstler? Dahinter will ich mich nicht verstecken. Wenn die erste Gemeinde so gebetet hat, dann müssen wir auch so beten. Noch einen letzten Punkt. Jesu Jünger verändern die Welt. Versteht ihr? Das ist das Krasse. Eigentlich ist das Markus-Evangelium eben immer noch nicht zu Ende. Eigentlich geht das Markus-Evangelium heute noch weiter. Und das Markus-Evangelium oder dieser Schluss im Markus-Evangelium berichtet, dass das eintrifft, was da Jesus gesagt haben soll. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Wow! Die Tatsache, dass wir hier überall in der Schweiz, in jedem Dorf, in jedem Winkel, auf jedem Berg irgendwie eine Kirche oder ein Kreuz stehen haben, das zeigt, dass die Jünger von Jesus die Welt verändert haben. Und das war kein Zuckerschlecken. 300 Jahre lang bis Konstantin war das Christentum eine verfolgte Religion immer wieder. Christen sind in den Zirkus geworfen worden, von Löwen gefressen worden, sind hingerichtet worden, verleumdet worden, verfolgt worden. die ersten paar hundert Jahre war das Christentum keine Staatsreligion. Und ich finde, es sollte heute auch keine Staatsreligion sein. Das soll persönlicher Glaube sein. Aber wir wollen hier nicht über Politik reden. Aber hier, die Jünger von Jesus haben die Welt verändert. Und ja, die Kirche hat auch manch Böses getan. Aber sie bewirkt bis heute auch viel Gutes. Und wir dürfen das, was die Jünger Jesu in dieser Welt verbockt haben, nicht Jesus in die Schuhe schieben. Es überrascht mich auch nicht, dass wir Fehler machen und dass wir Menschen enttäuschen. Es macht mich aber traurig. Natürlich. Und es ist keine Rechtfertigung. Aber es überrascht mich nicht. Aber was wir sehen, ist doch, dass irgendwo haben diese ersten Jünger, die Jünger, die Angst hatten vor dem Hohen Rat, die Angst hatten vor den Römern, die Angst hatten davor, sich zu Jesus zu bekennen, die haben sich danach mutig zu Jesus bekannt. Als der Heilige Geist gekommen ist, hat Petrus eine Predigt gehalten und hat zu den Juden gesagt, ihr habt den Messias gekreuzigt. Als die Juden ihnen verboten haben, von Jesus zu reden, hat Petrus gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Als er im Gefängnis gesessen ist und bewacht wurde und von einem Engel befreit wurde und er an den Wachen vorbei herausbegleitet wurde, was macht Petrus? Er nimmt nicht seinen Rucksack und geht in die nächste Stadt, sondern er geht am nächsten Morgen in den Tempel und predigt und die Wächter gucken in die Knastzelle und sind überrascht, dass da kein Petrus drin sitzt und dann hören sie, der sitzt schon wieder im Tempel und predigt. Und am Ende der Apostelgeschichte ist Paulus im Gefängnis in Rom. Nichts im Neuen Testament deutet darauf hin, dass das Leben als Christ in dieser Welt ein Zuckerschlecken sein könnte. Aber wir sind dazu aufgerufen, diese Welt zu verändern. Paulus schreibt einige seiner wichtigsten Briefe aus dem Gefängnis. Und er sagt mal, ist mir doch egal, ob andere sich versuchen, einen großen Namen zu machen, Hauptsache Jesus wird verkündigt. Und ich glaube, wir können uns von diesen ersten Jüngern eine Scheibe abschneiden. Wer Jesus begegnet, der wird verändert. Und der muss auch hören, dass wir den Auftrag haben, dass mehr Menschen Jesus begegnen sollen. Und am Ende wollen wir diese Welt verändern, weil wir Jesus begegnet sind. Und dazu möchte ich uns einladen, denn Jesus macht den Unterschied. Wir dürfen Teil der Fortsetzung sein. Die Geschichte des Neuen Testamentes ist noch nicht vorbei. Wir leben immer noch in der Zeit, wo es Menschen gibt, die noch nie das Evangelium gehört haben. Auch in der Schweiz. Ich bin felsenfest davon überzeugt. 90% der Schweizer wissen nicht, was das Evangelium ist. 90% der Schweizer meinen, das Evangelium wäre, du sollst am Sonntag in Gottesdienst kommen, die Lieder mitsingen und dich ordentlich benehmen. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass ich sündiger bin, als ich jemals hätte glauben können, aber dass ich in Christus mehr geliebt bin, als ich jemals hätte hoffen können. Daraus folgt ein verändertes Leben, ja? Daraus folgt Mut und Hoffnung. Daraus folgt Kraft und Durchhaltevermögen. Daraus folgt Liebe und Freude. Und ich lade euch ein, weiter diesem Jesus nachzufolgen. Und ihr werdet es erahnen, egal was das Thema meiner nächsten Predigt ist. Jesus wird wieder Grund und Hoffnung unseres Glaubens sein. Jesus macht den Unterschied. Ich möchte gern beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir nicht normal sein müssen, weil du nicht normal bist. Ich danke dir dafür, dass wir mit übernatürlichen Kräften rechnen können. Und ich möchte darum beten, dass du in unseren Kreisen auch Zeichen und Wunder tust, dass du mit deiner Kraft wirkst. Manchmal ist es auch ein Wunder, wenn Menschen anfangen, sich für dich zu interessieren und lernen, umzudenken. Aber wir wollen nicht nur Denken verändern, sondern wir wollen Leben verändern. Und wir möchten beten, dass du mit deiner Kraft bei uns anfängst, dass du uns zu fröhlichen und liebevollen und veränderten Nachfolgern von dir machst, dass wir keine Moralisten sind, sondern Jesus-Jünger und Zeugen, dass wir mit unserer Liebe ein Zeugnis sind, dass unsere Familien ein Zeugnis sind für deine Kraft und für deine Gnade und dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo wir dir begegnen können. Danke für die ersten Jünger, die du beauftragt hast, die du ausgebildet hast und danke, dass du auch uns heute deine Botschaft anvertraust. Danke, hast du alle Macht im Himmel und auf der Erde. Und danke, müssen wir nicht warten darauf, dass irgendwas Besonderes geschieht, sondern dürfen heute Morgen zu dir kommen und sagen, nimm mein Leben, vergib mir, sei du Herr, gebrauch du mich. Amen. Wir wollen jetzt noch das Abendmahl feiern. Abendmahl ist eine, für uns als FEG eine symbolische Feier. Wir feiern in dem Bewusstsein, dass wir hier Brot und Traubensaft trinken. Ist Traubensaft, oder? Genau. Wir glauben, dass das symbolisiert, was Jesus für uns getan hat.